Hallo und herzlich willkommen bei No Bullshit Agile. Mein Name ist Thomas. Ich bin Teil eines agilen Teams und bespreche hier jede Woche Themen aus der agilen Projektwelt. Dabei orientiere ich mich an den großen Kategorien Menschen, Teams, Kunden, Projekte und Agilität. Mein Fokus liegt dabei immer auf der Praxis, daher auch der Name No Bullshit Agile. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, warum iteratives Vorgehen denn so schwer sein kann. Wenn dich das interessiert, hör da gerne rein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das hier ist die Folge 43 und heute habe ich ein Gespräch mit Johanna über Motivation im Gepäck. Bevor wir da reinhören, erst einmal ein bisschen Housekeeping. Es gibt ja die virtuelle agile User Group. Wir treffen uns einmal im Monat und ein Monat ist fast rum. Das nächste Treffen ist am 10.12. um 19.30 Uhr. Das ist ein Dienstag. Details dazu findest du auch auf einer Webseite. Auch der Link ist natürlich in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir hören einfach mal rein. Los geht's. Ja, wie eben gerade schon angekündigt, ich freue mich sehr. Die Johanna ist da. Wir haben vor allen Dingen uns das Thema Motivation ein bisschen vorgenommen. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht magst du ein paar Sätze über dich erzählen.
Genau, wie Thomas schon gemeint hat, mein Name ist Johanna Amlacher und ich begleite seit einigen Jahren Prozesse und Veränderungen in Teams und Organisationen.
Ja.
Momentan bin ich in der Rolle Agile Coach bei einem österreichischen Secondhand-Marktplatz bzw. Portal und bin da tätig auf unterschiedlichen Ebenen. Auch so auf der einen Seite, wenn man es jetzt übertragen wird, vor allem wahrscheinlich auf Flight Level 2 und 3, aber auch teilweise auf strategischer Ebene mit Software-Teams, aber auch Nicht-Software-Teams. Mhm. Und zusätzlich in meiner Freizeit, was ich eigentlich schon länger mache, ist eigentlich diese Rolle agiler Coach und immer noch ein bisschen geblieben ist, mache ich relativ viel Seminare oder wenn es passt oder Klausuren mit Ehrenamtlichen, vor allem Studierenden Ehrenamtlichen und die begleite ich. Das heißt, das ist auch so nochmal seine Herzensangelegenheit und bringt mich auch dann gleich auch zu, vielleicht dann auch zum Thema Motivation, warum ich mich damit irgendwie begonnen zu beschäftigen, war für mich auch so dieser Unterschied. Was gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen den Leuten im Ehrenamt beziehungsweise die in den Organisationen?
Ja, total spannend. Ich bin ein bisschen gestolpert über Motivation, weil ich mir überlegt habe, wie kann man andere motivieren? Und natürlich ist die Antwort sofort so einfach, kann man einfach gar nicht andere motivieren, ne? Also wir haben ja im Vorgespräch gerade schon mal intrinsische Motivation fallen lassen. Aber wenn man jetzt einfach sich mal dumm hinstellt und sagt, okay, ich glaube, das ist eine tolle Idee, wie kann ich mein Team da mitnehmen? Machen wir mal einfach diese Situation. Wie startet man da? Oder was muss man überhaupt erstmal generell verstehen und bedenken, wenn man über Motivation redet?
Vielleicht starten wir mal am Anfang. Woher kommt überhaupt dieses Wort Motivation? Und das Motivation ist ja für Movare oder bewegen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Anschub, um sich zu sagen, auch wenn man jetzt in dieser Rolle ist, auch mit Teams zu arbeiten, sich mal die Frage zu stellen, was bewegt die anderen Leute? Und das nicht nur im Sinne von Motivation, aber das sind auch so die Dinge, was beschäftigt sie, was bewegt sie, was bringt sie dazu, in Bewegung zu kommen, sind aus dieser Rolle über Veränderungen zu sprechen, eigentlich finde ich die schöneren Fragen, die man sich stellen kann. Weil es kommt, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, diese Aussage oder Phrase, ja, wir müssen irgendjemanden abholen.
Aha, ja.
Es in diesem Kontext immer wieder fällt. Und es geht in Wirklichkeit nicht ums Abholen, sondern sie sind in Wirklichkeit schon da. Mhm. Das sind bestimmte Punkte, wir müssen finden, was ist drinnen für sie und diese Punkte zu forcieren.
Ja.
Weil die Grundannahme ist ja eigentlich, dass alle Personen eine intrinsische Motivation haben oder eine Motivation haben, da zu sein. Mhm. Und wir reden ja vor allem gerade im agilen Kontext häufig über diese Prime Directive, dass alle Menschen das Bestmögliche tun, was ihnen zur Verfügung steht in dem Kontext. Das heißt das nicht, dass es nur dieser Kontext ist, weil die Leute haben halt auch ein Leben außerhalb der Arbeit, aber sie tun sowieso das Bestmögliche. Und das ist für mich ist es eher die Frage, was kann ich weniger tun, um weniger zu demotivieren, als die Frage, was muss ich oder soll ich tun, um zu motivieren?
Ja, das mit dem, die Leute sind schon da, das ist für mich tatsächlich gerade so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ein Augenöffner. Eigentlich ist es total logisch, ne, jetzt wo du das so einfach erzählst. Aber ja, ich habe in einer anderen Folge mal über, also nicht, dass das irgendwie aus dem Buch kommt, aber es war so mein Gefühl, über ein Schwungrad gesprochen. So habe ich es mir immer vorgestellt. Das wäre jetzt für mich vielleicht sogar die andere Seite. Also wenn ich begeistert bin und ich Energie in dieses Schwungrad bringe, ne, dann ist es vielleicht die andere Seite dieser, ich möchte wen anders motivieren.
Mhm. Wenn man sich auch das anschaut, also es gibt so ein paar gute Sachen, wo man reinschnuppern kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und ein paar Namen, über die man auf jeden Fall haltet, rüberfällt, und einer ist eben Ryan und EC, die sehr, sehr viel gemacht haben zur Selbstbestimmungstheorie.
Ja.
Und von den neueren Personen, wo man immer wieder landet, es gibt die Antoinette Weibel, die ist in St. Gallen, die forscht zu Good Organizations und Vertrauen.
Mhm.
Und da gibt es auch so ein Paper, was mich irgendwie immer wieder fasziniert hat, weil diese Motivation kann man so auf auch drei Ebenen sehen. Was du gerade gesagt hast mit diesen, ich habe eine super motivierte Person, die super begeistert ist, die einfach ansteckend Energie, würden die wahrscheinlich sagen, das ist was Interaktionelles.
Mhm.
Das heißt, diese Motivation, die sich da aufbaut oder sich quasi vergrößert, entsteht aufgrund der Beziehung zwischen diesen zwei Personen. Und das hilft dann quasi mitzunehmen oder eine Grundenergie mit reinzubringen. Dann gibt's eben das, was dann vielleicht eher intrinsisch oder es kann auch von extrinsisch sein, ist ein Ansatz, den man verfolgen kann in Motivation, das ist individualistisch, mhm, bei den Einzelpersonen anzuhängen. Das wäre halt nicht so wie dein laufendes Rad. Und dann gibt es noch andere Sachen, die in der Situation oder in den Kontext Motivation erzeugen.
Mhm.
Was zum Beispiel neben der vollen Begeisterung in Wirklichkeit, was du gerade erzählt hast, auch ein anderer Fall sein, warum Teams möglicherweise motiviert sind, ist, weil sie was gemeinsam schaffen wollen, weil sie einander helfen wollen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Da ist dieser Verbundenheitseffekt oder das Bedürfnis nach Verbundenheit und Gemeinsamkeit schon ein sehr hoher Faktor, der darauf einzahlt, dass wenn du begeistert bist und irgendwas erzählst, dass möglicherweise deine Teamkollegen und Kolleginnen auf diesen Zug aufspringen und das weitertragen.
Ja, ich mache ja immer gerne mal ein Sportbeispiel. Für mich klingt das jetzt ein bisschen so, gerade auch der letzte Teil. Selbst wenn man in einem Basketball, wenn wäre es bei mir Basketball, nicht Fußball, in der Basketballmannschaft ist
bei
die...
Bei mir wäre es Eishockey.
Oh, sehr gut. Ja, okay, krass. In einer schlechten Mannschaft spielt, aber einfach gemeinsam ein Ziel hat, ne? Also vielleicht ist das Ziel auch wirklich, in der Hobbymannschaft nur Spaß haben. Wir freuen uns, dass wir uns zweimal die Woche beim Training treffen und haben da einfach eine unheimliche Menge Spaß. Ist es trotzdem super motivierend, zum Training zu gehen und auch zu spielen, ne? Ich habe das gemeinsame Ziel halt in der Mannschaft.
Ja, genau. Und auch grundsätzlich, wenn man sich jetzt, ja, man kann ja gibt ja unterschiedliche Definitionen, was motiviert mich, was kommt von innen, was kommt von außen. Und es gibt da so drei Kernaspekte, auf denen Sachen viele Säulen aufbauen. Und das eine dieser Kernaspekte ist diese soziale Eingebundenheit.
Mhm.
Das auch wieder bei Daisy und Ryan immer wieder aufgegriffen wird, dass die einen sehr hohen Ausschlag geben Punkt hat. Und das ist schon etwas, wo wir, egal ob jetzt als Führungskraft oder als Coaches oder als Teambegleitung, Facilitatorinnen, etwas machen können, um den Kontext zu verändern, dass dieses Team, diese soziale Eingebundenheit mehr gegeben ist.
Was mache ich denn, also sagen wir mal einfach als Teammitglied auch, wenn ich feststelle, jemand im Team ist vielleicht nicht gut drauf gerade, kann ja gut sein, spricht da vielleicht gar nicht so richtig drüber und das zieht sich vielleicht sogar eine längere Zeit und zieht aber das ganze Team runter, ne? Nimmt vielleicht Motivation, nimmt Energie. Wer hat jetzt welche Möglichkeiten damit, was zu tun?
Also die Möglichkeit, die jeder im Team hat, das klingt jetzt sehr banal, ist ein Gespräch.
Mhm.
Um einfach mal rauszufinden, was eigentlich das ist, was es runterzieht.
Mhm.
Und vielleicht auch dezidiert da an Rahmenbedingungen zu arbeiten, weil nur, es kann ja unglaublich verschiedene Gründe haben, warum jetzt eine Person demotiviert ist. und dass der nicht gut geht. Herauszufinden, was sind da mögliche Gründe und was können wir tun, um das ein bisschen besser zu machen, ist, glaube ich, so ein erster, am besten möglichen, ein einfachen Gespräch. Im Idealfall von einer Person, die der Person ein bisschen mehr vertraut oder wo eine gute Beziehungsebene da ist. Und dann kann man sich schauen, was sind so kleine Dinge, die man macht. Vielleicht ist es auch irgendwie mal die Möglichkeit, so dafür, sich auch aus einem ganzen Thema rauszuziehen, weil ich hatte auch in der Vergangenheit auch mal einmal den Fall, wo man sich die Fragen stellt, okay, wenn man viel lang dran gearbeitet hat, macht es noch Sinn, dass die Person in diesem Team ist?
Mhm.
Und das genau so offen anzusprechen. Und das war im Endeffekt sogar erleichternd für die Person.
Aha, okay.
Weil sie sich selbst nicht getraut hat, das zu sagen, dass das dieser Kontext und die, dass in alle Sachen irgendwie gefühlt in dem Team sehr schnell sind.
Ja.
Und das zu viel und dass die Person lieber was anderes machen wollen würde. Dann kann man ganz anders damit umgehen.
Mhm. Wie geht man damit um, wenn man feststellt, okay, vielleicht gibt's die Basis nicht und andere in dem Team entscheiden, okay, wir Verbliebenen wollen aber unseren Spaß haben, unsere Motivation hochhalten. Aber das Gefühl ist natürlich dann da, grenzen wir diesen anderen Menschen dann in dem Moment aus, ne? So, gibt's da irgendeinen Tipp, wo du sagst, naja, oder wir sind fast in der Psychologie, befürchte ich, eine Methodik oder ein Umgehen damit, ne?
Es ist die Frage, ob es Psychologie ist oder ob es eher Soziologie ist, weil es Beziehungsebene ist. Ich glaube, es gibt nicht den einzigen Tipp dafür. Mhm. Dazu müsste man viel mehr über den Kontext wissen. Und ich glaube, was auf jeden Fall gut ist, das Thema anzusprechen. Weil häufig ist es so wie ein Elefant im Raum. Der pinke, rosa, große Elefant.
Mhm.
Dass da viel irgendwie verloren geht. Also ich hatte auch mal in der Vergangenheit das Pech, dass ein Kollege einen tragischen Todesfall in der Familie hatte. Und das ist natürlich ist so eine Person geistig im Kopf teilweise woanders.
Mhm.
Und da ist es sogar so weit gegangen, dass die anderen sich gefragt haben, dürfen sie gerade mit ihnen lachen?
Ja.
Mhm. Ist das akzeptabel?
Mhm.
Ja, auch in die andere Richtung. Das kann auch so passieren bei anderen Sachen, wenn einem so ein bisschen Grießkram da ist, dass die anderen sich denken, ist es okay, wenn ich jetzt lache oder Spaß habe?
Mhm.
Und das kann man ruhig ansprechen.
Also glaube ich auch. Also meine Erfahrung sagt mir, man kann eigentlich und im Zweifelsfall muss man auch alles ansprechen. Und ich habe oft genug auch das Feedback bekommen, dass Leute sagen, ich freue mich, dass du das angesprochen hast. Ne, das, Leute haben, man, meiner Meinung nach muss man es immer offen gestalten, es ansprechen und auch sagen, wenn du nicht drüber reden möchtest, vollkommen okay. Aber diese Tür halt aufmachen, ne, damit die Leute auch eine Chance haben, über irgendwas zu reden, worüber sie nicht so gerne reden wollen, ne?
Ja, und ich glaube, da ist es wieder gut zu wissen, was ist meine eigene Motivation dahinter, es anzusprechen.
Ja.
Weil das Bewusstsein darüber macht das, finde ich, auch viel spürbarer dem Gegenüber. Dann fühlt es sich auch nicht so wie ein Nörgeln oder irgendwie ein Fingerpointing oder sowas an, aber zu sagen, hey, mir ist es wichtig, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten oder dass alle im Team diese Informationen haben,
mhm,
oder dass ich einen Überblick habe, weil mir dieses Thema oder diese Veränderung oder diese Architektur oder dieses Feature wichtig ist, was möglicherweise Punkte sind, die dagegen sprechen. Weil je nachdem, was so meine eigene Motivation ist, kann sich ja verändern, auch im Gespräch, und ich kann andere Sachen gezielt ansprechen.
Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe manchmal die Situation, also wir arbeiten ja für mehrere Kunden als Agentur, dass für das Team es mit einem Kunden einfach mehr Spaß macht, mehr motiviert als für einen anderen Kunden. Und trotzdem ist es natürlich so, beide Kunden, ja, müssen gleich behandelt werden, ne? Und es ist natürlich total schwer mit dem Kunden, das wäre meiner Meinung nach halt eine schöne Sache, darüber ins Gespräch zu kommen, ne? Dass es halt andere Kunden gibt, wo es uns leichter fällt oder dem Team leichter fällt. Und damit man mit dem Kunden auch ins Gespräch kommt. Aber es ist halt sehr schwer, mit vielen Kunden auf dieser Ebene überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen. Dann ist man, glaube ich, auch schon so ziemlich weit, ne? Hat man mit dem Kunden lange zusammengearbeitet. Hast du da irgendeinen Tipp? Also für mich ist es oft so, mein Tag gestaltet sich, es gibt gute und schlechte Tage, ne, gute und schlechte Situationen, aber ich habe für mich schon immer, ehrlich gesagt, auch immer was gefunden. Okay, das macht aber Spaß dran, ne? Die Challenge ist da oder was auch immer es ist. Aber das kann ich als Tipp ja keinem anderen geben. Ich kann ja nicht sagen, na guck mal, da. Aber auch mit dem schwierigen Kunden, der Teil von dem Projekt ist doch cool.
Was ich hin und wieder in solchen Situationen gemacht habe, und das kommt ein bisschen aus dem Hypnosystemik, aber umgewandelt ein bisschen von mir. Mhm. Du kannst hergehen und die beiden Situationen mal miteinander vergleichen. Und nicht so wie eine Pro- und Kontraliste, aber zu sagen, es zeichnet sich mal mein Team eine Skala auf von 0 bis 10. 10 wäre quasi das Optimum an Zusammenarbeit von allen Bedingungen, die es irgendwie gibt. Das kann man auch im Team definieren. Und dann zu sagen, Kunde 1 ist für uns gerade im Team zu fragen, auf dieser Skala von 1 bis 10, welche Zahl hätte das? Mhm. Und Kunde 2 ist für uns die andere Zahl. Und dann einfach zu fragen, was ist schon da, dass man bei dieser Zahl ist? Was bringt uns da irgendwie dahin, dass wir da auf dieser Basis sind? Und dann auch zu schauen, hey, auch mit den unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen, was sehe ich beim einen Kunden, dann wieder, was sehe ich beim anderen, also immer hin und her springen, was höre ich da, was denke ich da, um einfach diese Kontextveränderungen oder sowas, also die Unterschiede bewusst zu machen und dann zu schauen, okay, von diesen Unterschieden, was beim einen besser ist und was beim anderen ist, gibt es irgendwelche Wege, die wir als Team in unserer Einflusssphäre haben, um in die andere Richtung zu kommen. Mhm. Und an denen zuerst zu arbeiten und wenn das nicht möglich ist, auch dann wirklich nochmal vielleicht mit den Kunden in ein Gespräch, vielleicht in ein Zwei-Personen-Gespräch oder sowas, herzunehmen und sagen, nicht zu sagen, okay, bei anderen Kunden läuft es besser, sondern wir würden gern das Element, zum Beispiel Kommunikation, das ist so ein Schlagwort, was immer wieder auftaucht, ja. Aber Abnahmen oder Eingebundenheit oder keine Ahnung, daran arbeiten, weil wir denken, dass wir dann besser zusammenarbeiten können und weil wir dann schneller unsere Software bauen können und dann auch quasi Argumente führen, was gut ist für die dran, wenn sie da auch etwa eingebunden sind. Aber es ist immer einfacher, mit konkreteren Beobachtungen vor allem, deswegen auch die Sinneswahrnehmungen hinzugehen, also quasi wie ein Drehbuch. Mhm. Weil dann können es auch die anderen Personen leichter nehmen und dann ist es auch einfacher, über ein Thema zu sprechen. Weil es ist ja nicht alles verkehrt, was man mit diesen Kunden macht.
Ja, genau. Also wenn alles verkehrt wäre, dann müsste man sich überlegen, ist das noch der richtige Kunde, ne? Muss man ja auch ehrlich sein. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und so ein Teil einer weiteren Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, hast du schon beantwortet. Ich habe mich nämlich gefragt, soll und kann man Motivation messen? Will man ein Motivationsbarometer haben? Es gibt ja zum Beispiel so diese Stimmungsdinge, die man sich an den Schreibtisch mitstellen kann, also in Nicht-Homeoffice-Situationen, ne? Wie geht's mir heute? Und daraus könnte man ja irgendwie irgendeine Messbarkeit herstellen wollen. Messbar bin ich kein großer Fan von, aber man könnte eben auf die Idee kommen, um dann zu sagen, okay, lasst uns nochmal über Motivation sprechen.
Ich bin auch eine Freundin vom messbar machen, aber Motivation ist für mich die Emergenz aus unterschiedlichen Aspekten. Und das ist schwierig, das zu sagen und man kann sicher irgendwelche Stimmungsabfragen einmal nach einem Sprint oder nach anderen Sachen machen und das einfach eine persönliche Einrichtung. Aber da ist die Frage, was ist der Outcome davon und will ich mir nicht lieber einzelne Aspekte wieder anschauen? Vielleicht auch, es gibt ja auch diese Movie Motivators, die auch von Jürgen Abello und aus dem Management 3.0, wo so unterschiedliche Kriterien oder eigentlich Kriterien sind jetzt Bereiche drin sind, die Motivatoren sein können, also zum Beispiel Neugier, Ehre, Anerkennung, Mastery, Einfluss. Da mal zu schauen, wie sortieren das die einzelnen Leute im Team? Mhm. Und gibt es da irgendwelche, also was sind so ihre Top 3 und da gibt es da irgendwo eine große Überschneidung in den Teams. Also ich habe zum Beispiel häufiger Teams gehabt, also bei Entwicklern und Entwicklerinnen, wo Mastery und Neugier immer relativ hoch gerankt war.
Kann ich aus der Praxis bestätigen.
Und zu schauen, ob das gegeben ist oder was anderes, was ich, und das ist nicht direkt Motivation, aber ein Tool, das ich sehr schätze, das ist von Markus Wiesekreit, das nennt sich Flow Estimations. Das auf Flow zurückgeht von aus der positiven Psychologie von Michael Csikszentmihalyi. Ich glaube, das ist jetzt der korrekt ausgesprochene Name. Wo du auf der einen Seite die Herausforderung hast und auf der anderen die Skills. Und du die Leute quasi eine Accessorin, und du die Leute eintragen lässt, wie ist gerade vielleicht bei diesem einen Thema oder diesem Projekt oder dieser Woche das Verhältnis zwischen ihren Skill-Level und ihren Herausforderungslevel. Und das funktioniert vor allem gut, weil dann kann man teilweise auch Leute machen lassen, weil in der Mitte in diesem Bereich, wo das ja quasi so eine Gerade ist zwischen den beiden, das ist halt immer schwierig.
Ja, ein Podcast.
Podcast aufzuzahlen, ja. Aber ihr stellt euch alle mal vor, zwei Achsen. Eine sind nach oben hin gerichtet, die Y-Achse ist die Herausforderung, nach links gerichtet die X-Achse ist das Skill-Level. Und wenn wir jetzt quasi eine Gerade, also
Steigung Skill 1,
ist, ne? Gleich groß,
genau.
Mit Steigung 1, Skill ist gleich groß wie unser Herausforderungslevel. Rund um das ist, nennt man diese ganze Flow-Area. Wo man sich einfach reinkippen kann und einfach Zeit und Raum dort vergisst und einfach diesen Sweet Spot zwischen Challenge und Können hat. Und das hilft vor allem bei so technischen Sachen, wenn man da immer wieder raufkommt. Weil es kann nämlich teilweise auch passieren, dass Leute einfach aus dem Skill oder aus dem Produkt rauswachsen, vor allem wenn sie lange schon ein Thema sind. Und dann kann man sich auch was überlegen. Das ist jetzt noch nicht in Richtung Produkt und Kunde, aber das ist etwas, was man selber angreifen kann oder mehr kontrollieren kann innerhalb eines Teams. Und kann schon, wenn ich quasi technisch irgendwie gefördert bin oder wenn ich drüber rede, dass meine Challenge kann ja auch eine zwischenmenschliche Challenge sein und das thematisiere. Oder wenn ein Workshop selber halten oder sowas auch ein Entwickler oder wenn man das erste Mal was mit Architektur zu tun hat, dann bringt das immer wieder in diese Flow-Momente rein. Und das ist dann auch motivierender in schwierigen Situationen.
Das heißt aber auch, jemanden zu challengen, nicht überfordern, aber ne, einen Anreiz setzen ist sicherlich ein gutes Mittel. Man könnte die Angst haben, ich will keinen überfordern oder so, aber ich sag mal, die Komplexität zu steigern, so wie es zur Situation passt. Challengen, wie wäre es denn mit einem Vortrag oder so, könnte ich mir zum Beispiel auch tatsächlich gut vorstellen. Ist auf jeden Fall was Positives, oder?
Ja, es kann was Positives. Also es kommt dann immer auf die Person ab und in welchen Kontext man das auch framet und mit ihnen bespricht. Und wo auch das einsteht, ist auch die Frage, was ist die passende Challenge zum Skill-Level? Klar. Also wenn ich nicht gerne vor Leuten rede, wird nicht mein TED-Talk vor tausenden Menschen mit Videoaufzeichnung und Internet danach mein Go-To-Erst-Challenge sein. Aber da kann es mal sein, vielleicht ein Feature herzuzeigen in einer Review.
Zum Beispiel, genau. Ja, wenn man jetzt mit dem Team mal so ein Bewusstsein für Motivation schaffen möchte, gar nicht mal jetzt irgendwie innerhalb einer Retro, vielleicht will man das gesondert mal machen in einem Workshop oder in mehreren. Hast du da einen Tipp, wo kann ich denn da starten? Also gibt es vielleicht gute Modelle? Du hast ja schon viele skizziert. Und ich würde auch sagen, wir sammeln die und ich packe die alle in die Shownotes. Aber hast du, ja, guck mal in die Richtung. Eigentlich kann man mit so einem Bild gut anfangen oder das ist eigentlich ein guter Artikel, aus dem man irgendwie im Workshop starten kann oder sowas.
Also die für einen guten Start sind Moving Motivators. Sind sicher ein guter Start, weil sie auch gute Visualisierungen haben und auch Kurzbeschreibungen zu den einzelnen Punkten, wo man die Leute eben sie für sich selbst priorisieren lassen kann. Was auch irgendwie funktioniert, wenn man jetzt von DC oder Ryan und so, dass die drei Felder nimmt mit Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit, mal zu fragen, das quasi wie drei Pillars herzunehmen, dann auch genauso zu fragen, was ist gut in dem Bereich, was hilft euch, wovon hättet ihr gern mehr, wovon hättet ihr gern weniger, damit das funktioniert oder für euch besser ist. Das wären sicher so Punkte, die helfen, es im ersten Moment sichtbar zu machen, weil so wie auch bei vielen anderen Sachen, ob das jetzt Kanban oder irgendwas anderes ist, also dieses Sichtbarmachen und Visualisieren ist ein guter erster Schritt. Und vielleicht sogar noch, das wäre es noch wahrscheinlich idealer auch zu fragen, zu sagen, wozu ich gerne das sichtbar machen würde. Was ist eigentlich mein Ziel dahinter? Mhm. Vor allem, wenn man es anmoderiert, funktioniert das immer besser. Für mich funktioniert es besser, wenn ich Prozessklarheit habe und denen auch sage, ich habe die und die Beobachtung gemacht, ich nehme jetzt dieses Thema mit euch her, ich würde gerne das und das machen und wir schauen uns mal Motivation, weil ich glaube, dass da die und die eine Möglichkeit da ist, für uns alle besser das Ganze, die Arbeit leichter zu gestalten. Oder auch, weil ich euch gerne kennenlernen würde und wie ihr so tickt. Das geht vor allem bei den Moving Motivators gut, wenn das ein neues Team ist, was man übernimmt. Weil es halt auch sagt, also es ist, wem zum Beispiel Ordnung wichtig ist und für wen Ordnung ein Motivator ist. Wenn ich im Team mehrere solche Leute habe und dann habe ich vielleicht einen Chaoten, dann geht es um manche Themen möglicherweise eher zu Konflikten führen. Und Konflikte können auch Demotivatoren sein, wenn wir jetzt wieder diese soziale Eingebundenheit dabei so anschauen. Das heißt, sich Gedanken zu machen, wozu, vielleicht auch mit dem Team und dann eine Möglichkeit zu finden, wie man es visualisieren kann und von den Punkten aus weiterzugehen und zu sagen, hey, was wären so kleine Schritte, um es ein bisschen besser zu machen und das Team damit einzubinden.
Ja, super. Sehr gut. Das Thema Konflikte im Team klingt mir danach, dass wir das gerne auch nochmal in einer dedizierten Folge aufgreifen. Ich finde dieses, und so kann ein Start sein zur Motivation, tatsächlich einen guten Abschluss, um überhaupt mal, wie ich das so oft hier im Podcast mache, diejenigen, die es hören, so anzustupsen, ein bisschen mal drüber nachzudenken, was heißt das denn für mich als Teammitglied oder jemand, der ein bisschen mehr Verantwortung hat, wie gehe ich denn mit Motivation um? Hast du vielleicht irgendeinen abschließenden Satz noch, wo du sagst, Leute, Motivation ist ein wichtiges Thema, denkt da dran.
Ja, es gibt so Themen, die man gut für sich selbst testen kann.
Okay.
Und ich mag Experimente. Und ich finde, Motivation ist ein Thema, was man auch gut an sich selbst testen kann. Egal, was man jetzt im Workshop macht und einfach sich nur mal die Fragen stellen, was ist eigentlich das, was mich selbst motiviert und was brauche ich da, ist schon ein guter Anfang, um es dann mit anderen auszuprobieren.
Mhm. Und das würde ich sagen, gilt sowieso für Menschen ganz generell, unabhängig von der Arbeit, ob ich Verantwortung in einem Team habe, ob ich Teammitglied bin. Ich denke, das klingt nach einer richtig guten Idee, ja. Sehr schön. Ich stelle ja allen Gästen, die ich hier habe, immer noch eine Abschlussfrage. Und das möchten wir dir auch gern machen. Was ist dein schönstes agiles Erlebnis gewesen?
Oh, da gibt es ein paar. Wobei, ich habe eines. Das ist aber in Wirklichkeit ein Post-Ergebnis oder Erlebnis. Mhm. Das war noch in meinem alten Bock. Da habe ich eine Zeit lang SAP-Leute begleitet zum Thema Agilität.
Mhm.
Und das ist sich, für viele denken sich, was hat SAP mit Agilität zu tun? Viele Vorurteile. Und ich fand es so schön, da war auch viel Widerstand von den Leuten da. Und es gab dann ungefähr eineinhalb Jahre später gab es einen SAP-Tag. Und da habe ich einen Workshop gemacht mit SAP und Agilität und die zweite Person, mit der ich den Workshop zusammengehalten habe, war die Person, die in der ersten Woche am meisten Widerstand dagegen hatte.
Super.
Und ihn zu sehen, wie er auch sehr differenziert, aber auch nicht immer alles so nehmend, aber trotzdem zu sagen, hey, das und das ist für mich das Ding und da funktioniert's, war für mich ein schönes Erlebnis, weil es nochmal zusammengefasst hat, wie viel Arbeit und was da alles an Zeit und andere Sachen reingesteckt.
Ja, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Das ist ein ganz toller Abschluss für unser Gespräch. Hab ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und wie ich schon angedeutet habe, ich denke, wir sprechen uns nochmal, wenn du auch nochmal Lust hast.
Anne. Ciao.
Super, bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Johanna. Das war ein ganz tolles Gespräch. Wie immer bin ich interessiert an deinem Feedback. Wie ist deine Meinung? Welche Erfahrungen hast du mit Motivation bei dir gemacht? Was hast du vielleicht in der Praxis erlebt? Gib mir dazu gerne Feedback. Steig mit anderen dazu in die Diskussion ein. Wenn du Feedback hast, dann erreichst du mich auf verschiedenen Kanälen. Du kannst mir ganz normal eine E-Mail schreiben an nobiasagile@gmail.com. Ich bin sehr aktiv auf Mastodon und ich habe auch begleitend zu dem Podcast ein Forum angelegt und zu jeder Folge gibt es dazu einen einzelnen Forum-Thread. Auch da können wir uns gerne austauschen. Eine Bitte habe ich da noch, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dir sogar geholfen hat, dann sprich gerne drüber, sprich mit Kolleginnen und Kollegen darüber, mit anderen Teams, sprich auch auf Social-Media-Kanälen, die du vielleicht hast, darüber. Für den Podcast ist es wichtig, dass möglichst viele Leute ihn hören, damit wir eben die Diskussion möglichst gut verbreitern können. Dafür ganz, ganz vielen Dank. Habt noch eine ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal.